Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie Alltagsfragen. In den nächsten Wochen wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, Alltagsfragen. Ich weiß nicht, was du für Alltagsfragen hast, was dir so tagtäglich begegnet. Du fragst, wie, warum, wie soll ich es hinkriegen? Ein paar Fragen wollen wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie kriegen wir es hin, eine gute Entscheidung zu treffen? Hey, wie machen wir es mit Geduld? Hey, wir leben eine gute Beziehung. Und heute wollen wir uns ein erstes Thema anschauen, nämlich das Thema Arbeit und Pause. Was bedeutet Sabbat für mich? Wie kriegen wir diesen Spagat hin zwischen Arbeit und Pause, zwischen Arbeit und Ruhen? Und bevor wir starten, lade ich dich ein, zu Hause und wir hier, dass wir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du da bist. Dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass heute Sonntag ist, dass wir diesen Tag haben. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest für dein Wort. Sprich du in Bereiche in unser Leben hinein. Ich bitte dich, dass du jetzt uns öffnest dafür, dass du uns bereit machst. Danke, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns verändern möchtest und dass du das sehr sorgsam, sehr sanft machst, aber dass du es tun möchtest. Mach uns bereit dafür. Amen. Arbeit und Pause. Wie geht's dir gerade? Wie sieht's gerade in deinem Leben aus? Wenn du in dich hineinschaust, wenn du vielleicht mal einen Blick hineinwagst in dich, hey, wie geht's dir gerade? Bist du gerade entspannt oder fühlst du dich gestresst? Du merkst, es ist heute Sonntag, du merkst, du kommst runter, kannst mal durchschnaufen, die Sonne scheint, du hast vielleicht Pläne, den Tag zu genießen. Oder merkst du immer noch die Anspannung der letzten Woche? Oder merkst du schon die Spannung der nächsten Woche, die auf dich wartet ab morgen? Wie geht's dir gerade? Wie geht's dir mit deiner Arbeit? Fordert dich deine Arbeit gerade? Egal, wie die Arbeit aussieht, ob du zu Hause bist, im Haushalt, bei deinen Kindern, ob du im Homeoffice bist, im Betrieb, in der Werkstatt, im Büro. Hey, wie geht's dir gerade mit deiner Arbeit? Fordert sie dich? Oder fordert dich deine Arbeit nicht, sondern überfordert dich vielleicht sogar gerade deine Arbeit? Das, was auf dich wartet da unter der Woche. Gelingt es dir gerade, Pausen zu machen oder ist es so viel, hey, dass du gar nicht mehr runterkommst, dass Pausen schwerfallen, dass du gar nicht mehr weißt, wo du sie einbauen sollst. Wenn wir heute Morgen über dieses Thema Arbeit und Pause nachdenken, dann sprechen wir über persönliches Empfinden. Das haben wir, hab ich gerade versucht, dich ein bisschen hineinzunehmen in deine Situation, dich ein bisschen dafür, ja, ein Fingerspitzengefühl dafür zu kriegen. Aber es gibt ja auch dann Schlagwörter, die dann irgendwie auftauchen. Vielleicht hast du die schon mal gehört, dass man die Effizienz steigern möchte oder die Effektivität. Oder dass man versucht, sich nach seinem Potenzial zu orientieren. Und dann gibt es ein Schlagwort, das auch ziemlich schnell fällt, wenn wir über Arbeit und Pause reden. Und das ist dieser Begriff Work-Life-Balance. Work-Life-Balance hast du wahrscheinlich schon mal gehört, vielleicht schon mal verwendet, vielleicht sprichst du davon. Das fällt schnell, wenn wir über das Verhältnis von Arbeit und Pause nachdenken, dann spricht man eben von der Work-Life-Balance. Der Work-Life-Balance versteht man dann meistens, dass man ein ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Privatleben hinkriegen möchte, eben Work und Life. Und das Ganze soll dann in die Balance. Private Interessen sollen möglichst ja, mit der Anforderung der Arbeitswelt in Einklang gebracht werden. Das ist vielleicht mal eine Definition von unzähligen Definitionen, die es gibt. Das Work-Life-Balance ist ein bisschen so vielleicht ein Containerbegriff, wo man viel reinpackt. Das war jetzt vielleicht mal mein kleiner Versuch zu definieren, was Work-Life-Balance bedeutet. Jetzt ist aber so, dass Faktoren in deinem Leben dazu führen, dass deine Work-Life-Balance, wenn du davon sprichst und versuchst, es zu balancieren, dass die Work-Life-Balance torpediert wird. Unter Beschuss gerät. Da ist zum Beispiel ein Faktor, dass du vielleicht eine hohe Arbeitsbelastung hast, einen Erfolgsdruck hast, dass du vielleicht in deinem Job eine ganz große Verantwortung hast, dass du ständig erreichbar bist, musst oder es irgendwie einfach bist, dass du dich vielleicht manchmal fachlich oder organisatorisch überladen fühlst, überfordert fühlst. Und das sind alles Bereiche, die die Work-Life-Balance ganz schwierig machen. Und dann passiert es oft so, dass eben vor allem der Bereich Life hinten runterfällt. Dass es schwierig wird, das eben auszubalancieren. Als ich mich ein bisschen die Woche über dieses Thema Gedanken gemacht habe, habe ich mich gefragt, ist das überhaupt so ein guter Begriff? Ich meine, man benutzt ihn, er ist irgendwie da, aber sind wir wirklich glücklich, wenn wir versuchen, unser Privat- und unser Arbeitsleben irgendwie in Einklang zu bringen? Oder geht es eigentlich vielmehr darum, diese beiden Bereiche für sich genommen in Einklang zu bringen? Ich habe bei meiner Recherche oder meinen Gedanken darüber ist mir eine Werbung irgendwie untergekommen. Und diese Werbung ist von der Biermarke Holsten. Und die hat vor ein paar Jahren eine Werbekampagne geschalten. Ich habe das Bier noch nie getrunken, dazu kann ich leider nicht sagen, aber zur Werbekampagne. Und die sieht wie folgt aus. Du siehst jetzt auch eingeblendet. Und da steht auf diesem Plakat, macht ihr mal eure Work-Life-Balance? Ich mache Feierabend. Ich weiß nicht, ich musste schmunzeln und dachte, irgendwas ist doch dran, oder? Macht ihr mal eure Work-Life-Balance? Ich mache Feierabend. Work-Life-Balance. Ein weiterer Gedanke dazu, ich glaube, es wird eigentlich immer schwieriger. Es wird immer schwieriger zu balancieren. Die Frage nach Work-Life-Balance, die kann meines Erachtens nicht mehr so geklärt werden, dass du sagst, man hat eine Waage, auf der einen Seite ist die Arbeit, auf der anderen Seite ist dann das Privatleben und irgendwie will man das so ausbalancieren. Ich glaube, das greift zu kurz, wenn man sich nur eine Waage vorstellt. Und das entspricht doch eigentlich auch nicht unserer Lebenswirklichkeit, oder? Es ist doch nicht nur eine Waage. Und spätestens seit Corona merken wir doch, das ist viel komplizierter geworden, unser Leben zu balancieren, Dinge zu balancieren. Das ist immer komplexer geworden und Faktoren wie immer schneller, immer optimierter, immer erreichbarer, hey, die machen das doch alles noch schwieriger. Inzwischen ist doch so, dass wir viel mehr balancieren, dass wir viel mehr Teller hochhalten müssen in unserem Leben. Und so finde ich, ist eine Waage eigentlich ein falsches Bild, sondern eigentlich, und dazu habe ich mit meiner lieben Frau gestern was gebastelt zusammen. Ich habe hier ein Mobile gebastelt. Ich denke, ihr seht das jetzt. Es ist jetzt im Bild. Und dieses Mobile, finde ich, beschreibt doch viel eher unser Leben. Ja, hier hängen jetzt schon zwei Sachen dran, hier Arbeit und hier Privatleben und ihr merkt schon, das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit, aber es wird ja noch mehr. Dann hast du beispielsweise Freunde, du willst ja irgendwie noch neben der Arbeit, du willst ja nicht nur arbeiten, du willst ja auch noch Freunde irgendwie haben und willst dich mit denen treffen, ja. Merkst, okay, ist balanciert, aber ist ja noch nicht alles. Freunde sind cool, ja, aber du willst ja auch mal Zeit für dich haben, ja. Das Privatleben besteht ja auch irgendwie Zeit für sich haben, irgendwie mal unterwegs sein, mal für sich sein, Waldspaziergang oder sonst was. genau, da kommt noch was dazu. Du willst ja auch nicht nur für dich sein, irgendwie auf der Couch und hey, einen Sport machen müssen wir doch auch, oder? Ein bisschen in Shape bleiben, es wird bald wieder Sommer, sieht zwar keiner, weil Corona ist, aber trotzdem, Sport, dann hast du vielleicht noch Hobbys und vielleicht hast du ein Hobby, was nicht mit Sport zu tun hat. Das heißt, du hast da noch was in deinem Mobile, was du da reinhängst und es balanciert sich irgendwie und bist du vielleicht noch in der Gemeinde und willst dich da noch einbringen, weil du eine Gabe hast, die du besonders gut kannst, weil du irgendwie singen kannst, Musik machen kannst. Ne, dann ist Gemeinde noch in deinem Lebensmobile, kommt rein und dann kommt dann vielleicht noch ein Coronavirus vorbei und das muss auch noch ins Leben einbalanciert werden und du merkst, es ist eine schwierige Kiste, ja? Und jetzt ist es irgendwie ein Balance, es wackelt, aber nimmst du eine Sache raus, dann merkst du schon, das ganze Konzept wird schwierig, ja? Und ich glaube, dass unser Leben doch viel mehr so aussieht, oder? Wie so ein Mobile, das irgendwie balanciert werden muss. dass irgendwie dein Leben in die Waage geraten muss. Und du siehst, manchmal gelingt das dann gar nicht mehr und es fällt auseinander. Unser Leben ist komplexer geworden, weil du viel mehr Dinge in deinem Leben balancieren musst. Soweit mal die Beobachtung, der Blick in mein Leben, vielleicht auch in dein Leben. Vielleicht kannst du dich wiederfinden. Interessant ist, dass der Apostel Paulus spricht in seinem Brief an die Epheser, an die Gemeinde in Epheser, in Ephesus, spricht er etwas an, was, finde ich, für uns, die wir so viele Dinge balancieren müssen, irgendwie uns sehr nahe kommt in unserem Leben. Und was Paulus da schreibt, das finden wir im Kapitel 5 des Epheserbriefes, und da steht Folgendes. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Paulus spricht davon, dass es eine schlimme Zeit ist. Luther übersetzt böse Zeit. Schlimme Zeit, böse Zeit. Es ist eine schlimme Zeit, vor allem im Umgang mit der Zeit. Und ich glaube, da wird der Text für uns ganz relevant. Wir haben es ja gerade schon festgestellt am Mobile, dass es herausfordernd ist, Dinge zu balancieren. Und am Ende der Zeit oder am Ende des Tages geht es doch tatsächlich nur noch um Zeit. Eine schlimme Zeit, zu wenig Zeit, schwieriger Umgang mit der Zeit. Und wenn ich persönlich in mein Leben schaue und das beobachte, dann wird mir aber noch eine zweite Sache deutlich. Neben dem Balancieren, was Zeit schwierig macht, was den Umgang mit der Zeit schwierig macht, fällt mir noch eine zweite Sache auf. Es ist eine böse Zeit, eine schlimme Zeit, weil, wir könnten es vielleicht so sagen, weil uns Rhythmen verloren gehen. Uns gehen Rhythmen verloren. Wir leben in einer Zeit, wo alles geht, 24/7. Alles geht immer. Alles greift immer nach uns. In der realen und erst recht in der digitalen Welt. Und meines Erachtens ist das in dem letzten Jahr noch schlimmer geworden. Abends guckst du noch auf die letzten Meldungen, was irgendjemand gesagt hat. Und morgens guckst du dann auf die aktuellen Zahlen. Wie sieht's aus? Wie sieht die Inzidenz aus in meinem Kreis und irgendwas? Und wir werden überflutet von Informationen und Dingen. Und die digitale Welt, die kennt keine Pause und sie gibt uns auch keine Pause und keine Ruhe. Und das Problem ist, wir sind eigentlich nicht so gebaut. Wir sind anders gebaut. Es tut uns nicht gut. Wir brauchen einen Rhythmus in der Zeit. Zeit ist von Gott gewährte Zeit, die wir in Demut, aber auch mit vollem Vergnügen, ja, auskosten können. Aber diese Zeit, dieses Geschenk Gottes, das bekommen wir eben auch mit einem bestimmten Rhythmus dazu. Und wenn ich diesen Rhythmus von mir aus aufgebe, dann wird der Takt der Zeit für mich immer härter und immer unbarmherziger, wenn ich diesen Rhythmus der Zeit verliere. Wenn du in die Natur schaust, wenn du mal um dich herum schaust, dann merkst du, Rhythmen sind wichtig in der Natur. Rhythmen sind überlebensnotwendig. Das sehen wir an unzähligen Stellen, wenn wir in unsere Welt schauen, in die Natur schauen. Kleines Beispiel. Unser Herz, also unser Organ, unser Herz. Das braucht einen Rhythmus. Das Herz ist ja dazu da, um Blut durch unseren Körper zu pumpen. Und dazu müssen einzelne Herzmuskelzellen in einer genau aufeinander abgestimmten Reihenfolge mit elektrischen Erregungen bewegt werden. Es gibt Herzmuskelzellen, die einen Rhythmus vorgeben, damit eben Blut durch unseren Körper gepumpt werden kann. Und fehlt dieser Rhythmus in diesen Zellen, dann kommt es zu einem Kammerflimmern. Zu einer Herzrhythmusstörung. Und wird diese Herzrhythmusstörung nicht behandelt, dann kommt es innerhalb von kürzester Zeit zum Kreislaufstillstand. Wir brauchen Rhythmus. Und kann es sein, dass unser Leben manchmal geprägt ist von so einem Kammerflimmern, von so einer Rhythmusstörung, weil wir einen ungesunden, einen unguten oder irgendwie gar keinen Rhythmus mehr leben? Kann es sein, dass unser Leben oft geprägt ist von einem Kammerflimmern, von einer Rhythmusstörung? Und ich glaube, an dieser Stelle greift das, was Paulus hier sagt in diesem Vers, und wird für uns relevant. Er fordert uns auf, klug zu handeln und das Bestmögliche aus unserer Zeit zu machen. Zeit ist ein Geschenk, aber dieses Geschenk kommt mit einem bestimmten Rhythmus. Ich lade dich ein, dass wir einen Schritt weiter gehen. Gott hat diese Herausforderung, dieses Problem von Anfang an gesehen. Gott hat im Grunde genommen dieses Problem eigentlich von Anfang an auch schon gelöst. Er hat in diese Welt eine Lösung gelegt. Eine Lösung, die wir dringend brauchen. Gott hat dieser Welt einen Rhythmus gegeben. Gott hat dieser Welt einen Rhythmus gegeben, der lebensnotwendig ist für uns. Und der Moment, in dem Gott dieser Welt diesen Rhythmus, diesen göttlichen Rhythmus gegeben hat, den finden wir im ersten Buch Mose, im Schöpfungsbericht. Und da können wir Folgendes lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 3. Und so entstand Himmel und Erde mit allem, was lebt. Und am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Das ist der Schöpfungsbericht, der Moment, in dem Gott einen Rhythmus dieser Welt gibt, einen göttlichen, einen heiligen Rhythmus. Und dieser Text im ersten Buch Mose, der beschreibt uns eben diesen Schöpfungsbericht. Gott ordnet, Gott schafft viele tolle Dinge. Und am Ende, am Abschluss des Schöpfungsberichtes, da schafft er die Krone der Schöpfung. Da schafft er die Kirsche auf der Sahne. Und es sind nicht wir Menschen. Das Letzte, was Gott schafft, ist der Ruhetag. Gott schafft als Letztes den Ruhetag. Den Sabbat. Gott schafft einen Rhythmus, einen göttlichen, einen heiligen Rhythmus. Gott schafft einen Unterschied. Es gibt eben Zeiten zum Arbeiten und es gibt Zeiten zum Ruhen. Und das, was Gott hier schafft, das nennt dann die Bibel Sabbat. Und das ist der Rhythmus Gottes. Sabbat, Arbeit. Sabbat, Arbeit. Sabbat, Arbeit. Das ist der göttliche Rhythmus. Der Sabbat kehrt jede Woche wieder und er begründet einen Rhythmus. Ein Rhythmus, der im krassen Kontrast zu unserer Welt steht. Gottes Rhythmus steht im krassen Kontrast zu der Welt, in der wir leben. Ich lade dich ein, dass wir uns diesen göttlichen Rhythmus, den er in diese Welt gelegt hat, dieses Prinzip des Sabbats, was wir in der Bibel finden, jetzt noch ein bisschen genauer entdecken. Wir haben ja gerade schon vorhin beobachtet, dass wenn wir in die Natur schauen, um uns herum schauen, alles irgendwie einen Rhythmus hat, vieles einen Rhythmus hat, Rhythmen überlebensnotwendig sind. Und so wird dieser Rhythmus, den Gott in die Schöpfung legt, das ist ja ein Bild dafür, wie Gott das macht. Er macht es ja ganz viel in der Schöpfung. Er gibt vielen Dingen einen Rhythmus. Dieser Rhythmus von Arbeit und Pause, der spiegelt einen Rhythmus wider, der die ganze Schöpfung durchzieht. Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Ebbe und Flut, Jahresverläufe, Jahreszeiten, Wachstum und Ruhe. Gott schafft Rhythmen. Es gibt einen Wechsel, es ist eben immer nicht das Gleiche, nicht nur das Gleiche, es gibt einen Wechsel. Und dann wird uns, wenn wir in diesen Schöpfungsbericht reinschauen, eine ganz wichtige Sache deutlich, wo ich finde, sie sehr gut zeigt, dieses Prinzip hinter dem Sabbat. Sie führt uns in den Kern, was Sabbat bedeutet. Und dazu müssen wir uns erstmal überlegen, wann wurde denn der Mensch geschaffen? Wann wurde der Mensch geschaffen, wenn wir in den Schöpfungsbericht schauen? Wenn du ein paar Verse weiter vorne hinschaust, siehst du, der Mensch, der wurde am sechsten Tag geschaffen. Und wenn wir jetzt diesem Schöpfungsbericht folgen, was ist dann das Erste? Was ist das Erste, was der Mensch erlebt, nachdem er geschaffen worden ist? Genau. Er erlebt zuerst einen Sabbat, einen Ruhetag. Hey, der Mensch hat noch nichts geschafft. Ey, der hat noch nichts gemacht. Und das Erste, was er erlebt, ist ein Ruhetag. Der macht erstmal Pause. Und dann geht's los in die Arbeit. In diesen Auftrag, den Gott ihm eben auch gibt. Gott beginnt mit Gnade. Gott beginnt mit Fülle. Der Schöpfungsbericht zeigt, hey, wir sind erstmal dazu geschaffen, um in Gottes Nähe zu sein. Und aus dieser Fülle, aus dieser Nähe zu Gott, dann etwas in die Welt zu bringen. Aber es beginnt mit dem Sabbat. Wir leben von dem, was Gott schenkt und nicht von dem, was wir schaffen. Das ist eine wichtige Botschaft, die hinter dem Sabbat steckt, so wie die Bibel uns ihn erklären möchte. Und dieser Blick auf den Sabbat, den wir im Schöpfungsbericht so entdecken können, der führt uns auf eine ganz wichtige Fährte. Dass in diesem Sabbat, in diesem göttlichen Rhythmus, hey, da liegt ein Schatz. Da liegt ein Schatz für uns verborgen. Da wurde etwas gemacht für dich und für mich. Etwas, was uns gut tut. Etwas, was wir brauchen. Der Sabbat ist nicht Forderung, sondern er befreit von Forderung. Der Sabbat ist nicht Forderung, sondern er befreit von Forderung. Und deutlich macht das dann auch Jesus im Neuen Testament. Auch er spricht über den Sabbat und wir haben den Text gerade schon im Verlauf vom Gottesdienst gehört aus dem Markus 2, aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2. Jesus ist im Streitgespräch mit den Pharisäern über den Sabbat. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Dort, in Markus 2, Vers 27, da sagt Jesus nämlich Folgendes. Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Mensch für den Sabbat. Jesus macht hier genau das deutlich. Im Sabbat liegt ein Schatz, ein Geschenk für dich, weil Gott hat diesen Sabbat für dich geschaffen, für uns geschaffen. Und Jesus knüpft hier in Markus 2 an etwas an, was wir eben grundlegend schon im Alten Testament in der Schöpfungsgeschichte finden. Jesus spannt den Bogen hin zur Schöpfung und sagt, schaut doch her, Gott hat da etwas in die Schöpfung hineingelegt, was ein Geschenk ist. Der Sabbat ist für den Menschen da. Das macht Jesus hier in diesem Text deutlich. Der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Oder in anderen Worten, hey, der Sabbat ist nicht eine Forderung, sondern er befreit dich von Forderungen. Das macht Jesus deutlich, indem er hier diesen Bogen spannt bis in den Schöpfungsbericht. Und wenn das so ist, wenn das wirklich für uns ein Schatz ist, ein Schatz, den wir entdecken können, aus dem wir schöpfen können, dann stelle ich mir nur eine Frage. Vielleicht geht's dir auch so wie mir. Warum tut es uns manchmal so schwer? Warum fällt es uns manchmal so schwer? Warum geht es uns mit dieser revolutionären Idee Gottes manchmal so schwer? Warum fällt es uns so schwer, einen Tag in der Woche mal Abstand zu halten von der Arbeit? 3 Dinge sind mir aufgefallen, die vielleicht dazu führen, warum es uns so schwer fällt. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Dinge. Ich möchte mich mal auf diese 3 Dinge konzentrieren. Eine erste Sache, die ich mal so benannt habe, ist, was können wir in uns selbst entdecken? Die Frage, was steckt da drin in uns? Und so ein freier Tag, so ein Tag ohne Arbeit, der kann für dich vielleicht ganz schön beängstigend sein. Nichts Produktives zu tun, das ist vielleicht ein komisches Gefühl für dich. Vielleicht macht es dich verletzlich. Arbeit überdeckt ja manchmal Gefühle von Unzulänglichkeit und Wertlosigkeit in uns. Wenn wir arbeiten, dann haben wir einen Sinn, dann fühlen wir uns wertvoll. Dann sind wir jemand. Aber wenn wir nichts tun, dann bist du auch nichts. Arbeit führt dazu, dass manchmal Stimmen in uns unten gehalten werden. Stimmen, die vielleicht uns einflüstern, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wirklich sicher, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht erfolgreich genug. Ich muss mehr tun. Und wenn du arbeitest, dann kannst du schön diese Stimmen unterdrücken. Und vielleicht fällt es uns deswegen so schwer, weil wenn wir nichts tun, dann kommen diese Stimmen hoch. Zweiter Grund, den ich beobachte, ist, dass wir vor allem als Christen, glaube ich, in so einer Spannung leben. Irgendwie zwischen zwei Polen. Das eine, das ist die Gesetzlichkeit und das andere, das ist Beliebigkeit. Und irgendwie bewegen wir uns da irgendwie zwischendrin oder stehen auf der einen Seite oder stehen auf der anderen Seite. Das ist mit vielen Dingen so und auch mit dem Sabbat so. Da bist du zum Beispiel auf dem Bereich der Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit, die will ja Anerkennung von Gott für Regeln, die man hält. Und im Moment, wo du in eine Gesetzlichkeit fällst, dann drehst du das um. Da wird der Sabbat nämlich für dich zu einer Forderung und befreit dich nicht von Forderung. Und auf der Seite der Beliebigkeit, da nimmst du es mit der Gnade vielleicht gar nicht so ernst. Da ist das so beliebig, ja. Da sagst du, ach, so ein paar Sachen muss ich doch nicht drauf achten. Und du kommst auch vorbei an dem Ziel des Sabbats. Weil du nimmst dieses Geschenk ja gar nicht an, weil es für dich irgendwas ist, aber nichts Besonderes. Du vergisst, dass es ein Schatz ist, den Gott in diese Welt gelegt hat. Und irgendwie bewegen wir uns zwischen diesen beiden Polen. Und egal auf welcher Seite, wir kommen am Ziel des Sabbats vorbei. Vielleicht ist es das, was uns es so schwer macht, weil wir nicht erkennen, was es ist. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten dieser Pole erkennen wir nicht, was es eigentlich bedeutet, Sabbat. Eine dritte und letzte Sache, die mir aufgefallen ist, wir vergessen im Kern, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Du begegnest jemanden und dann wird dir relativ schnell wirst du gefragt, hier, was machst du eigentlich beruflich? Ja? Was machst du eigentlich beruflich? Bei mir, wenn ich das sage, dann beginnt entweder ein Gespräch oder es ist schnell Schweigen, weil man nicht so sicher ist, was man jetzt sagen soll, wenn man irgendwie einem Pastor begegnet. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es ist interessant, dass oft schnell diese Frage kommt, hier, was machst du eigentlich beruflich? Und ich glaube, das ist, weil unsere Kultur, unsere Identität im großen Teil an unserem Beruf festmacht. Wer bist du? Ich bin, was ich tue. Da fallen wir oft rein. Wir definieren uns über unseren Platz, über unseren Arbeitsplatz, der unseren Platz in der Welt definiert, über unsere Stellung. Dann ist auch ein bisschen was Richtiges. Natürlich, Gott hat gearbeitet und er hat den Menschen ja auch in Arbeit gestellt. Er hat ihnen ja einen Auftrag gegeben. Aber das ist nicht die tiefste Wahrheit. Das ist nicht die tiefste Wahrheit über uns. Die tiefste Wahrheit ist, zuallererst wurden wir als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wir wurden zum Gegenüber von Gott geschaffen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist die tiefste Wahrheit. Und das Wichtigste ist also nicht, was ich tue, was wir tun, sondern wer wir sind. Vielleicht fällt uns das manchmal so schwer, Ruhetag, diesen Sabbat als Schatz zu nehmen, weil wir uns darüber definieren. Ich bin, was ich tue. Und da passt irgendwie ein Sabbat nicht so richtig rein, oder? Ich lade dich ein zum letzten Schritt. Wenn wir uns gelingen soll, den Sabbat richtig zu entdecken und ihn als Schatz zu nehmen für uns, als Geschenk für uns, dann kann uns das nur gelingen, wenn wir entdecken, was die Bibel eigentlich darunter versteht. wie sie diesen Tag füllt, wie sie diesen Tag, diesen Sabbat definiert. Da steht ja erstmal dieses Wort Sabbat. Aber wie füllt die Bibel das eigentlich? Und ich lade dich ein, dass wir das in 3 Schritten noch miteinander entdecken. Eine erste Sache ist, dass Sabbat übersetzt einfach bedeutet ruhen, aufhören. Und das ist jetzt vielleicht für dich noch keine große Überraschung. Ruhen, das steckt im Sabbat. Das finden wir zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 3, nämlich das, was wir gerade schon gelesen haben. Gott ruhte. Aber die Frage ist, können wir überhaupt ruhen? Kannst du ruhen? Wir haben ja schon gerade festgestellt, dass Ruhen schwierig ist, weil dann Dinge in uns hochkommen, die wir gerne unterdrücken wollen. Wenn es ruhig wird, dann wird es in uns laut. Kannst du ruhen? Vielleicht hast du schon mal die Situation erlebt, du bist irgendwo, musst irgendwo warten und du hast kein Handy und keine Zeitschrift. Und dann sitzt du da und denkst, oh Mann, was mache ich jetzt? Ich glaube, wenn es dir schwerfällt, dann weißt du, dass es dir vielleicht auch schwerfällt mit dem Ruhen, wenn du solche Situationen kennst. Und der Alltag, der fordert uns heraus, er beansprucht unsere Energie, unsere Weisheit, unsere Kräftereserven und deswegen braucht unsere Seele immer wieder Orte der Ruhe. Und auch wenn uns das schwerfällt, wir brauchen Ruhe. Es braucht dann vielleicht den Mut, sich dieser Ruhe zu stellen. Vielleicht noch nicht den ganzen Tag, aber mal eine halbe Stunde, eine Stunde, 10 Minuten. Wir brauchen Ruhe. Und damit uns das gelingt, müssen wir vielleicht auch routinemäßige Aufgaben so organisieren, dass sie eben nicht in diesen Tag fallen. Ja, weil dann ist ja doch manchmal so schnell, dass man irgendwelche Dinge macht, aber dann ist es mit der Ruhe wieder vorbei. Ruhe, ein erster Bestandteil. Ein Bestandteil, der so ein bisschen dazugehört, ist das Innehalten. Innehalten. Ich finde, es ist auch ein Aspekt von Ruhen. Aber es hat hier so ein bisschen es geht so ein bisschen in Richtung Reflektieren, finde ich zumindest, Innehalten. Auch das gehört zum Sabbat, Innehalten. Wer innehält, der schaut, wo bin ich eigentlich gerade? Wo stehe ich? Bin ich hier richtig? Wie bin ich eigentlich dahin gekommen? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Ist der Weg noch der richtige? Ist das Ziel? Passt es noch? Wer innehält, der kann sich orientieren. Und innehalten ist eben schwer, wenn man nur durchzieht. Wenn man keine Ruhe kennt, dann ist innehalten verdammt schwer. Und so soll alle 7 Tage genau so ein Ort geben. Ein Ort geben, wo wir innehalten. Wo wir schauen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und wenn wir nicht innehalten, und wenn wir das Innehalten verpassen, dann kommen wir vielleicht irgendwann in den Moment in unserem Leben, wo wir feststellen, ich bin an einen Ort gekommen, wo ich gar nicht sein wollte. Wir müssen innehalten. Weil innehalten gibt uns Orientierung. Im zweiten Punkt, genießen. Genießen. Auch das gehört zum Sabbat. In Jesaja 58 wird uns das beschrieben. Da wird uns nochmal gesagt, dass der Sabbat ein heiliger, ein besonderer Tag ist. Und am Ende dieses Verses, in Vers 14, da steht dann Folgendes. Und dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen. Genießen, auch das gehört zum Sabbat. Und das sehen wir auch im Schöpfungsbericht nochmal. Ne? Da hat Gott immer wieder gesagt, es war sehr gut. Und diese Aussage, das ist nicht irgendwie so eine erschöpfte Aussage von dem Schöpfer, der irgendwie so ein erschöpfter Kommentar, sondern es ist etwas anderes. Es ist eine freudige Anerkennung, eine Würdigung von dem, was da gemacht wurde. Er genießt das, indem er sagt, es ist sehr gut. Er schaut drauf und er genießt das, was er dort geschaffen hat. Und jeder Sabbat, jeder Ruhetag, da lädt uns Gott ein, zu genießen. an dieser Würdigung der Schöpfung und alles, was da drin steckt, teilzuhaben, mitzugenießen. Und die Frage ist, kannst du genießen? Kannst du das? Kannst du in dieses Lob mit einstimmen? Kannst du Gott dadurch, dass du genießt, ihn auch würdigen? Kannst du genießen? Verbunden mit dieser Frage ist vielleicht meine Frage an dich, was macht dir eigentlich wirklich Freude? Was tut deiner Seele gut? Was schmeckt dir? Hey, das ist genießen. Wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann bist du auf dem Weg, Dinge auch zu genießen. Auch das steckt im Sabbat. Genießen, in diese Würdigung einzustimmen. Durchs Genießen Gott die Ehre zu geben. Ein dritter und letzter Punkt, der im Sabbat steckt, Gott betrachten. Das wird uns deutlich hier in dieser Textstelle im 5. Buch Mose. Gott betrachten. Ziel des Ruhetags war es eben auch, sich auf Gott auszurichten. Aufmerksamkeit zu haben für das, was Gott mit seiner Liebe für uns getan hat. Das Volk Israel sollte sich daran erinnern, wie Gott sie aus der Befreiung der Knechtschaft geführt hat. Auch das war Inhalt des Sabbats. Erinnert euch daran, was ich, euer Gott, für euch getan habe. Unser Blick am Sabbat richtet sich dann vielleicht auf das, was Gott für uns getan hat. Diesem ersten Sonntag, an diesem Auferstehungssonntag. Deswegen ist ja auch der Sonntag dann unser Ruhetag geworden. Gott schauen, sich daran auszurichten, was Gott für uns getan hat. Seinen Blick auf Gott, auf Jesus zu richten. Der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel, der berichtet, wie die Kraft des Sabbat selbst im Konzentrationslager ihm geholfen hat und ihm Kraft verliehen hat. Und er sagt Folgendes dazu. Ich erinnere mich an einen Prediger, der jeden Freitag im Lager umherging und jeden, den er begegnete, mit einem leisen Lächeln erinnerte: Jüdischer Bruder, vergiss nicht, es ist Sabbat. Und dann sagt Elie Wiesel weiter, er wollte uns daran erinnern, dass auch mitten im Rauch und im Gestank noch immer der Sabbat Zeit und Welt regiert. Selbst dort, im Konzentrationslager, hat der Sabbat es geschenkt, sich auf Gott auszurichten. Hat diesen Menschen gesagt, Gott regiert immer noch. Gott ist immer noch der Herr über Zeit und Welt. Gott schauen, sich auf Gott auszurichten. Der Ruhetag zeigt uns, Gott herrscht souverän. Gott herrscht souverän auch über deine E-Mails und über deinen Stapel an Arbeit auf deinem Schreibtisch. Auf die Dinge, die auf dich warten nächste Woche. Gott herrscht souverän. Er ist der Herr über Mächte und Gewalten. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren. Daran erinnert uns der Sabbat eben auch. Das ist der Kern. Gott herrscht, Gott regiert. Jetzt haben wir viel gehört über dieses Thema. Ich lade dich ein, am Ende meiner Predigt jetzt mal zu schauen, wo ist vielleicht eine Sache, die du mitnehmen möchtest. Vielleicht merkst du in einem Punkt, hey, da will Gott in mir einen Gedanken landen lassen. Da ist eine Sache, da glaube ich, dass Gott möchte, dass ich die mitnehme. Vielleicht spürst du aber auch gerade, da ist etwas, wo Gott möchte, dass ich mehr mein Leben eintrainiere, mehr mein Leben Platz findet. Welches ist das? Vielleicht ist es mal an der Zeit für dich, einen Tag zu bestimmen, der dein Sabbat ist. Vielleicht ist es gar nicht der Sonntag, weil du gleich zur Arbeit musst oder weil du heute schon gearbeitet hast. Vielleicht bedeutet es ja auch mal zu überlegen, ganz konkret, was bedeutet es für dich zu genießen? Was sind so Dinge, wo du genießen kannst? Dass du vielleicht mal überlegst, wie gelingt es mir, innezuhalten, ruhig zu werden? Vielleicht ist der Sonntag dein Ruhetag tatsächlich. Dann ist es schön. Zufällig ist heute Sonntag. Und wir haben jetzt 11:30. Das heißt, du hast eigentlich noch die meiste Zeit des Tages vor dir. Vielleicht ist es dran, heute das mal auszuprobieren. Zeit zum Genießen. Weiter Gott zu betrachten, wie wir das jetzt im Gottesdienst schon gemacht haben, in der Predigt, in Liedern, in Gebeten, das noch weiterzuführen. Vielleicht nur mit einer persönlichen Zeit mit dir und Gott. Vielleicht geht es auch darum, dass du beginnst innezuhalten. Mal sagst, wo stehe ich eigentlich? Dich mal orientierst. Ich lade dich ein, den Sabbat, den göttlichen, den heiligen Rhythmus für dich als Geschenk in Anspruch zu nehmen. Sabbat erfordert nicht, sondern er befreit von Forderung. Amen. Ich lade uns ein, gemeinsam zu beten zum Abschluss. Ich danke dir, dass du diesen Tag geschaffen hast, dass du einen Rhythmus in unser Leben gelegt hast, der uns gut tut. Ich bitte dich, hilf, dass wir diesen Rhythmus mehr und mehr entdecken, dass wir diese Tiefe und dieses Wunderbare, was in diesem Sabbat steckt, entdecken. Führ uns dahin. Mach uns das deutlich. Danke, dass unser Leben nicht nur aus Arbeit bestehen muss. Dass es auch Momente gibt, wo wir dir begegnen können. Ganz besonders